Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport 1. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und es ist jetzt an der Zeit, dass wir auf die Handball-EM schauen. Es sind nur noch zwei Tage, wo wir jetzt hier am Dienstagabend sitzen und aufnehmen, bis es endlich losgeht, bis wir die ersten Bälle fliegen sehen, bis wir die deutsche Mannschaft fliegen sehen, 21.15 Uhr. Also da wissen wir schon ungefähr mehr, wie die erste Spiel verlaufen ist. Und das wollen wir natürlich dann analysieren, wollen draufschauen auf die Teams, auf die Stars, die mit dabei sind, die fehlen und welche die großen Favoriten sind und vielleicht sogar Überraschungskandidaten. Das meine natürlich mich allein, sondern heute wieder meinen geschätzten Experten an der Seite, Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Die Vorfreude gipfelt so langsam, würde ich sagen, ne? Nach zwei doch recht überzeugenden Siegen der deutschen Mannschaft habe ich jetzt langsam Bock auf den Auftakt gegen die Anti-Handballer, um direkt mal reinzustarten.
Ich glaube, das war eines der prägnantesten Zitate, die wir in den letzten Tagen gehört haben. Das ist der typische Andi Wolf, würde ich mal sagen. Also erstmal schön ein bisschen gegen alle ein bisschen schießen, aber ich finde es genial. Das ist genau so, wie wir ihn lieben, genauso wie wir ihn mögen. Und das macht es doch, glaube ich, auch so ein bisschen Sticheleien gegen die Österreicher. Das können die auch ab, glaube ich.
Ja, das finde ich großartig. Bevor das hier losgeht, zünde ich erstmal alles an, damit hier ganz klar ist, dass wir hier nicht ein nettes Nachbarschaftsduell zum Auftakt haben, sondern dass es hier direkt volle Möhre zur Sache geht. Ja, er hat natürlich auch ein bisschen recht, muss man ganz klar dazu sagen, ne? Das, was die Österreicher da spielen, ist echt schwer verdauliche Kost, sage ich mal. Also keine feine Klinge. 7-6 haben wir ja auch schon immer mal wieder, wir beide drüber gesprochen, ne? Ob es nicht doch wieder vielleicht ad acta gelegt werden sollte. Und ich erwarte dann zähes, nicht so schönes Handballspiel und hoffe, dass Deutschland einen guten Plan hat und das relativ schnell geknackt bekommt, wovon ich aber ausgehe, muss ich sagen.
Ja, davon gehe ich definitiv aus. Wir werden das natürlich mit Sicherheit genauestens drauf schauen. Lass uns aber Robin anfangen mit der deutschen Mannschaft und wir haben schon mit Andi Wolf angefangen, mit David Späth, der neben ihm steht. Das, was wir in den ersten beiden Spielen, glaube ich, gelernt haben, die Jungs sind heiß auf die EM. Also es war in beiden Spielen, einmal hat ja Späth komplett gespielt im ersten Spiel, dann Wolf im zweiten. Ja, was sollen wir da groß noch sagen? Also es war genau das perfekte Spiel, was wir von den beiden kennen. Das ist genau die Performance, die wir auch brauchen, glaube ich, aus deutscher Sicht, um da entsprechend auch weit zu kommen. Denn mit solchen Rückhalten, wenn du immer, keine Ahnung, eine 10-plus-Paraden, 30-plus-Prozent kriegst, da hast du schon mal einen sehr, sehr guten Rückhalt, der dir auch ein bisschen mal was wegräumen kann, wenn du vielleicht nicht mal 100-prozentig bei der Sache ein bisschen Abwehr.
Ja, ohne Frage. Also da müssen wir uns gar keine Gedanken drum machen, um die Torhüterposition. Andi Wolf vielleicht so gut, ja, wie noch nie oder sagen wir mal zumindest wie damals 2016 beim Titelgewinn. Ne? Ich finde, er ist in den letzten zwei, drei Jahren auch gerade dann mit der Rückkehr zum THW nochmal gewachsen. Sportlich als auch als Führungsfigur da zu zeigen, nach dem ersten Anlauf, der nicht so ganz zufriedenstellend war, ist er jetzt schon eine alles überstrahlende Kraft da hinten drin, ne, die auch wirklich in die Köpfe der Gegner kommt. Und das ist ja auch ein signifikanter Punkt, sage ich mal, der in einem Turnierverlauf unfassbar wichtig ist und dann vielleicht auch mal gegen so Teams wie eben Frankreich, Dänemark, wo Deutschland dann doch in den letzten Jahren zu selten, sage ich mal, die Oberhand behalten hat, ein Faktor werden könnte. So. Und mit David Späth ist halt dieser hochemotionale Typ sein Backup, der voll über diese Emotionen kommt. Also, wenn du mich fragst, beste Torhüter gespannt bei dieser Europameisterschaft.
Ja, da würde ich, glaube ich, gar nicht groß widersprechen wollen, glaube ich. Also, ich finde auch bei dir, das ist mit Sicherheit eines der Top 2, 3 Duos, finde ich sogar das Beste bei der EM. Das muss man einfach ganz klar so festhalten. Also da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel Weltklasse vertreten auf der Position. Und ich glaube auch, Robin, was wir auch ja schon in der letzten Folge auch so ein bisschen gesagt haben, aber doch nochmal erwähnen möchten, also die deutsche Abwehr, gerade in dem zweiten Spiel, fand ich sogar nochmal besser als in der ersten. Ist ja der Fokus darauf gelegt worden von Alfie Kisserson, dass es mehr nochmal in den Fokus rücken soll, noch mehr als Stärke. Man hat natürlich mit Mathis Langhoff und Tom Kieseler zwei Mann geholt, die schon auch mehr die Abwehrspezialisten sind. Also Kieseler, wenn man den mal in der anderen Hälfte sieht, das ist dann schon ein kleines Wunder, möchte ich es mal sagen. Da ist Mathis Langhoff noch jemand eher, der mal in die zweite Welle mitgeht oder so. Aber ich glaube, man hat es auch schon gesehen, den Einfluss, den die beiden auch haben. sehe es gut, um dann natürlich auch dann einen Goller und aber auch einen Köstner abwärts zu entlassen und auch mal die nötigen Ruhepausen zu geben. Denn die sind sehr agil, gehen nach vorne raus. Es ist eine aggressivere Deckung, fand ich auch. Und ich fand, wir hatten gerade im zweiten Spiel gegen Kroatien, gab es viel mehr einfache Ballgewinne, sodass du schnell über eine einfache erste Tempo-Gegenstoß, über die erste Welle gehen konntest und einfache Tore erzielt hast.
Ach, ich liebe diese offensivere Innenblockverteidigung von Justus Fischer. Ne? Also die mag ich total gerne. Das ist Aggressivität von Anfang an und die kommt bei ihm einfach so durch. Und ich liebe diese Art zu verteidigen. Die ist sehr risikobehaftet, muss man sagen. Wenn der Gegner einen sehr starken Kreisläufer hat, ist das eine Deckungsvariante, die nicht funktioniert, glaube ich. Weil dadurch in der Mitte halt zu viel Platz ist, der Kreisläufer des Gegners könnte dann relativ schnell sehr gut Räume frei blocken, die Halben könnten über die Mitte ziehen und Fischer damit so ein bisschen rausziehen, beziehungsweise an den Kreis immer wieder ablegen. Aber wenn der Gegner, sage ich mal, jetzt nicht so ein herausragendes Kreisläuferspiel hat, dann ist das eine Deckungsvariante, die so viele Ballgewinne und so ein hohes Tempospiel möglich macht. Und das macht total Spaß, das zu sehen, dass diese Möglichkeit besteht und dass so eine Deckungsvariante möglich ist und Justus Fischer spielt, die finde ich richtig, richtig gut. Aber auch, was du gesagt hast, ne? Also die Tiefe in der Abwehr, boah, da sehe ich vielleicht nur noch die Dänen auf einem ähnlichen Niveau.
Ja, das wird auf jeden Fall, das wird, glaube ich, der Mannschaft auf jeden Fall nochmal helfen. Also ich meine, wir haben es ja bei den Frauen ja auch gesehen, bei der WM, wenn du so eine aggressive Abwehr hast, damit du in schnelle Situationen kommst, dass du mehr ins Tempo gehen kannst, was man ja schon noch sagen muss, das war ja auch schon noch jetzt ein Gewinn, jetzt zumindest im letzten Spiel und auch davor zumindest so teilweise jetzt im ersten Test in diesem Jahr, ist das auf jeden Fall etwas, worauf man aufbauen kann, weil das natürlich das Tempospiel etwas ist, was einfach in den letzten Jahren, sag ich es mal so, nicht so prägnant gewesen ist, dass man halt sagen kann, okay, da kann man schnelle, einfache Tore erzielen, denn das ist auf jeden Fall schon so ein Faktor, wo man dann arbeiten muss und ich glaube, dass das jetzt einfach enorm hilft, wenn man die zwei jetzt mit dabei hat, dass man da ja mehr reingehen kann. Wie gesagt, klar, das ist natürlich auch immer Angriff, Abwehrwechsel, natürlich auch mit Risiken behaftet, das darf man auch nicht vergessen, das darf man auch nicht außer Acht lassen, aber letztlich, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man das mit dabei hat, dass man das als Schwerpunkt setzt und dass man darauf dann aufbauen kann.
Ja, total. Also ich glaube, das wird eine gute Kombination und die Optionen, die man hat, ja, sind so gut wie noch nie, würde ich behaupten fast, ne? In diesem Verbund, weil ich glaube, dass diese Pausen auch super wichtig sind, um das lange natürlich im Turnier durchziehen zu können. Und dahingehend, glaube ich, müssen wir uns um die Abwehr und das daraus dann mögliche Tempospiel, was wir im zweiten Vorbereitungsspiel gegen die Kroaten viel häufiger und viel besser gesehen haben, da mache ich mir keine Gedanken drum, sondern ja, meine Bedenken gehen dann doch eher in den gebundenen Angriff, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Genau, bin ich auch bei dir. Lass uns dann nach vorne schauen. Lass uns mal mit den Außenpositionen anfangen. Robin war viel ja diskutiert worden, Tim Freihilfer dabei, nicht mit dabei. Wir haben jetzt Rune Dahmke nicht gesehen in den ersten zwei Spielen, lag daran, dass seine Einlage nicht mehr mit dabei gewesen ist und deswegen er neu erst angefertigt werden musste. Soll aber wohl bis zum EM-Auftakt am Donnerstag funktionieren. Ist natürlich für ihn natürlich nicht so schön, wenn du da zwei Spiele erstmal nur zuschauen kannst. Er hat natürlich jetzt noch nicht so viel gespielt jetzt in diesem Jahr, aber er ist ja so erfahren. Ich glaube, er kommt da schnell rein. Aber ich glaube, insgesamt sind wir ganz gut aufgestellt auf diesen beiden Seiten.
Ja, also zumindest ne, mit Lukas Mertens und Lukas Zerbe haben wir absolute Top-Außenspieler. Ja, wir brauchen jetzt die Diskussion, glaube ich, um den Freihöfer nicht nochmal führen. Haben wir schon getan. Ich hätte ihn, also ich verstehe, warum man Rune Dahmke mitnimmt, aufgrund der Erfahrung etc. Lukas Mertens, klare Nummer 1 auf links außen. Ich hätte den Freihöfer trotzdem mitgenommen, aufgrund einfach dessen, was er im letzten Jahr einfach abgespult hat. So, ne? Egal. Er ist nicht dabei, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Müssen wir mit dem spielen, was wir haben. Lukas Mertens im Nationaldress. Für mich eine etwas zu schlechte Quote im Vergleich zum Verein. Ich weiß nicht, wieso und woher das kommt. Ich hoffe, dass er bei der EM so um die 75%, 80%, das wär richtig geil, wenn er das auf die Beine kriegt. Weil wir können schon sehr, sehr, sehr gut, glaube ich, auch über links abräumen. Das funktioniert schon immer erstaunlich gut, ne? Gerade Juri Knorr ist jemand, der auch dann in einer relativ offene Deckung immer ins 1 gegen 1 geht und den Pass den Halblinken gerne mal überspielt, was wir ja auch wirklich 2-3 Mal im zweiten Test gegen Kroatien gesehen haben, dass dieser schnelle Pass auf links außen kommt. Das können wir auf rechts außen genauso und dementsprechend glaube ich, dass die Außen viele Würfe bekommen werden auch einfach. Und da muss eine hohe Quote her, wenn es weit gehen soll.
Auf jeden Fall. Also das braucht die Mannschaft auf jeden Fall. Damit das funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie Mathis Heseler sich schlagen wird bei seinem ersten Turnier. Ist ja einer von einigen Spielern vom VfL Gummersbach, die sich in dem Kader tummeln. Auch einer der Neulinge mit dabei, ne, neben Miro Schlurow und den auch schon angesprochenen Kieseler, die ja ihr erstes großes Turnier für die deutsche Mannschaft spielen dürfen. Lass uns auf den Rückraum gehen, Robin. Lass uns Rückraum links anfangen. Ich meine, Julian Köster, Marco Grigic, da ist schon extrem viel Power auf der Position. Natürlich, Schlurow kann natürlich auch noch spielen, das dürfen wir nicht vergessen. Mathis Lange auf möglicherweise auch noch, wenn er da mal in die zweite Welle geht. Also von daher, Rückraum links würde ich sagen, auch gerade mit der Entwicklung von Grigic sind wir sehr gut aufgestellt.
Total. Absolut. Also da sehe ich keine Schwachstelle, keine Probleme. Also Marco Grigic ist zu jemandem geworden, der auch echt so ein Shooter ist, wie wir ihn lange schon nicht mehr hatten. Ne? Und der auch einfach mal bei 11 Metern hochsteigt und das Ding da reinschweißt und so Schweinetore wirft, weißt du, so dreckige, die du einfach mal brauchst, weißt du, der Arm ist oben, es wird ihm ein Dreierblock dahingestellt und dann schweißt das Ding trotzdem rein, so. Solche Tore musst du irgendwo mal auch dir ziehen in engen Spielen oder wenn du mal eine Phase hast, in der es nicht läuft, ne, wenn du keine Mannschaft kann 60 Minuten 100% perfekten Handball spielen, nicht mal die Dänen, ja. Und da brauchst du dann so jemanden und Grigic ist genauso einer und Köster hat halt einen Einfluss vorne, der, ich weiß nicht, man darf ihn nicht unbedingt an seiner reinen Torquote messen, meiner Meinung nach, weil Julian Köster auch noch ein Spieler ist, der so unfassbar viele Räume reißt. Diese Kombination aus seiner Größe, seiner Wurfgewalt, aber auch aus seiner Art, Handball zu spielen im 1 gegen 1, es macht ihn, finde ich, zu einem Spieler, wie es ihn relativ selten im Rückraum, finde ich, gibt. Er ist nicht der klassische Shooter, er ist aber auch jetzt nicht so eine Art, sagen wir mal, Gisli Christiansson, der im 1 gegen 1 die ganz schnellen Beine hat. Aber er kombiniert beides meiner Meinung nach ziemlich gut, was ihn unfassbar schwer zu verteidigen macht. Und ja, dementsprechend, also links außen, halb links, ist Deutschland echt sehr, sehr gut aufgestellt, ja.
Ja, genau, Rückraum Mitte mit Juri Knorr sowieso sehr Weltklasse besetzt. Offiziell gelistet ist ja auch Julian Köster als Rückraum Mitte-Spieler. Wir haben ihn ja auch jetzt schon in den beiden Testspielen gegen Kroatien gesehen, wo er jeweils auf der Mitteposition begonnen hat und dann Knorr so nach 10, 15 Minuten dann das eingewechselt worden ist. Also es ist schon noch eine interessante Variante, dass man den Weg gehen wollte. Und dann natürlich noch Nils Lichtlein, wobei natürlich jetzt Nils Lichtlein erstmal angeschlagen ist, hatte sich im letzten Trainingseinheit verletzt, bevor sie jetzt nach Dänemark gefahren sind. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn Licht dann ausfallen würde, das wird der Mannschaft auf jeden Fall schon wehtun, weil natürlich er nochmal aufgrund seiner Wuseligkeit natürlich nochmal ein anderes Element einfach reinbringt, als wenn du da einen Shooter auf der Rückraumposition hast.
Unbedingt. Also wäre super wichtig, dass er schnell wieder fit wird und zurückkommt. Ich finde diese Option, mit zwei Linkshändern zu agieren, stellt extrem viele Abwehren vor eine große Herausforderung und er hat mir insbesondere auch im zweiten Test gegen Kroatien hat er mir echt gut gefallen. Da hat er jetzt auch nicht so unfassbar viel Spielzeit bekommen, aber trotzdem hat er mir da echt gut gefallen und er ist einfach ein geiler Spieler, muss man sagen, der sich da richtig geil durchtankt, eine unfassbare Spritzigkeit und Geschwindigkeit hat und immer noch dieses, was mir an ihm gefällt, ist, er hat immer noch einen sehr, sehr unbekümmerten Spielstil,
ja,
und spielt ohne Rücksicht auf Verluste. Das mag ich sehr gerne.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das macht er wirklich. Und das ist einfach wirklich auch noch ein belebendes Element, zumal auch als Linkshänder natürlich auch noch eine Option für Rückraum rechts wäre. Und das ist natürlich dann die Position, wo wir so ein bisschen ja zum Sorgenfeld kommen der deutschen Mannschaft. Ne? Rinas Uschins war ein bisschen angeschlagen, hat sich jetzt im zweiten Testspiel ein bisschen verletzt, soll wohl alles in Ordnung sein, kommt natürlich auch aus einer Verletzung raus, wäre natürlich super wichtig, wenn er wieder die Topform erreichen kann vom olympischen Turnier, wo er brutal gespielt hat, denn wenn wir ganz ehrlich sind, dahinter Franz Semper, Ich fand den zweiten Test besser als im ersten, aber es ist halt bei ihm so, dass er diese Konstanz einfach nicht halten kann. Es ist so sehr volatil in seinen Leistungen. Und natürlich brauchen wir einfach diese Entlastung mit einem Linkshänder, dass dann Oshins halt nicht 60 Minuten Vollgas gehen muss, sondern dass man ihm auch Ruhepause geben kann, dass er da einfach wirklich auch mal einfach mal durchschnaufen kann. Und ich weiß nicht, ob Semper das schafft.
Ja, das ist schwierig. Also Semper alleine wird es nicht schaffen, aber wie du schon gesagt hast, wir müssen dann definitiv, das macht es dann noch umso wichtiger, dass Nils Lichtlein wieder fit wird, schnellstmöglich. Wenn auch nicht unbedingt zum Spiel gegen die Österreicher jetzt am Donnerstag, sondern dann vielleicht zum zweiten Vorrundenspiel. Aber ich glaube, ein Semper und Lichtlein im Verbund können einen Uschins gut entlasten und ihm die nötigen Pausen geben. Weil für mich war die Tendenz von Rinas Uschins echt im Vergleich zur Saison, die gefühlt zum Vergessen war von ihm bisher, ja, hat er mich doch dann positiv irgendwie überrascht in beiden Testspielen. Vorbereitungsspielen gegen die Kroaten und es war eine aufsteigende Tendenz und man hat ihm angemerkt, dass er Bock hat, dass er sich Selbstbewusstsein geholt hat und ich hoffe, dass das genauso weitergehen kann dann im weiteren Turnierverlauf jetzt, beziehungsweise ja, zu Turnierbeginn und dann im weiteren Verlauf.
Ja, das ist auf jeden Fall zu hoffen, weil er, wie gesagt, eine ganz, ganz wichtige Rolle natürlich einfach einnimmt und auch selbst wenn man überlegt, dass er jetzt nach irgendwie was nachnominieren willst, was man ja durchaus machen kann, die Optionen auf Rückraum rechts sind halt den immer jungen Kai Häfner, der ja jetzt in der Bundesliga gerade alles in Grund und Boden schießt. Dann haben wir halt Christoph Steiner, der mehr Defensivspezialist ist als offensiv und dann noch einen jungen Stefan Zeitz, der halt natürlich noch kaum Erfahrung hat, kaum in der Nationalmannschaft gespielt hat. Also es, sieht schon, dass so die überragenden Alternativen gibt es auf der Position nicht unbedingt. Zeitz mit Sicherheit jemand, der für die Zukunft da vielleicht reinstoßen kann in diese Lücke, aber vielleicht noch ein bisschen grün in den Ohren ist, wie man so schön sagt. Also von daher muss man gucken, dass es möglichst funktioniert. Wenn wir dann noch abschließend Robin auf den Kreis gucken, wir haben es angesprochen, Fischer in der Defensive natürlich ganz, ganz wichtig, Goller sowieso und Janik Kohlbacher, wobei er im Spiel, im Testspiel noch nicht so überzeugt hat, aber die drei als Trio ist vielleicht das beste Kreisläufer-Trio der Welt.
Oh, Magnus Haugtrupp und Lukas Jürgensen sind schon auch ganz gut, muss man sagen, leider.
Das stimmt natürlich.
Ich glaube, ich finde, die Deutschen, da kommen die Deutschen noch nicht so ganz dran, aber sind fast auf einem ähnlichen Niveau, ja. Doch, stimme ich dir zu. Janik Kohlmacher muss die Quote aus der Bundesliga in die Nationalmannschaft mit rübernehmen. Wir haben jetzt viel zu viele Fahrkarten geworfen, irgendwie in beiden Spielen. Ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann kriegt er das aber hin ist da. Und Justus Fischer hat mir wahnsinnig gut gefallen, auch vorne im Angriff, muss ich sagen, im zweiten Testspiel. Dann inklusive eines der schönsten Tore, die ich seit langer Zeit von einem Kreisläufer überhaupt gesehen habe. Dieser Tempo-Gegenstoß oder die zweite Welle, die er da lief mit und dann mit diesem Heber abschließt, kenne ich von Kreisläufern so nicht unbedingt.
Ja, das stimmt. Das
nee, also, ein... aber da sind wir, da ist das deutsche Team wahnsinnig gut aufgestellt und es wird stehen und fallen wirklich mit dem gebundenen Angriff, ob wir es schaffen, immer wieder Lösungen zu finden, verschiedene ja, Auftakthandlungen, ob die zünden werden, ob das Timing stimmt und ich habe das Gefühl, dass es wirklich nur noch wenige Nuancen und Unterschiede sind für Deutschland, um wirklich in der Weltspitze bestehen zu können. Und vielleicht besteht ja die Chance. Also ich bin echt guter Dinge, weil ne, wir sprechen ja auch gleich über die anderen Teams, so Frankreich mit einem unfassbar herben Rückschlag, mit Nedim Remili, der irgendwie dann doch noch ausfällt, was Deutschland für mich dann absolut zum Herausforderer Nummer 1 der Dänen macht.
Ja, definitiv. Aber da wollen wir auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Machen jetzt mal eine kurze Pause, atmen einmal geschwind durch und schauen natürlich erstmal auf die deutsche Gruppe und natürlich dann natürlich auch auf die anderen Gruppen, denn das haben wir ja schon rausbekommen, das habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen. Der deutsche Gruppenbaum ist brutal schwer. Wie gesagt, einer der schwersten oder der schwerste, den wir jemals hatten. Darauf werden wir gleich natürlich drauf schon hier bei Handball Talk auf Sport 1. Ja, und wir schauen jetzt auf die deutsche Gruppe, Gruppe A, wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, die Anti-Handballer Österreichs ist der erste deutsche Gegner, Donnerstag 20.30 Uhr ist der Anwurf angesetzt, Rob, wir haben schon ein bisschen kurz drüber gesprochen, die Österreich natürlich spielt eine Mannschaft, die 7 gegen 6 spielen wird, jetzt ist es das erste Turnier für sie ohne Alex Pajovic, der jetzt der Trainer der SG Flensburg-Handewitt ist, Iker Romero wird an der Seitenlinie spielen, als spanische Schule natürlich viele beim Kreisläufer, natürlich kennst du ja auch aus von anderen Trainern. Was meinst du, was können wir von den Österreichern erwarten? Das wird mit Sicherheit sehr unangenehm, was ja auch schon Andi Wolf angedeutet hat.
Ja, total. Also Lukas Vucicek ist ein Spieler, ich glaube, der führt die in der HBL die Statistik der meisten Pässe, der meisten Minuten in Ballbesitz. Also dieser Mann hat den Ball. Der hält diesen Ball, der verteilt diesen Ball und der gibt diesen Ball scheinbar nie her. Sondern hat ihn immer wieder in den Händen und es ist immer warten auf die nächste Chance, warten, 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 anstoßen, Durchbruch, neu versuchen, dies, das. Ich tue mich ein bisschen schwer, aber leider muss ich zugeben, Lemgo spielt aufgrund von Lukas Vucicek einen ähnlichen Handball wie die Österreicher. Das ist ja auch manchmal echt keine feine Klinge. Und die Österreicher sind sau schwer zu bespielen, nur das Problem ist, dass die neben Lukas Vucicek und Nikola Bilic, danach fällt es echt irgendwie ab, meiner Meinung nach.
Da bin ich absolut bei dir. Also es ist natürlich Thema Nummer eins erstmal, dass Frank Lasso natürlich ausfallen wird, der Rechtsaußen. Ist natürlich schon ein bisschen ein Problem, weil jetzt sind sie auf Rechtsaußen extrem jung. Nils Moser ist nachnominiert worden, hat noch im Juni U21 WM gespielt und auch sein Teamkollege Jakob Nick, der in Stuttgart spielt, ist mit 22 Jahren auch nicht viel älter. Also von daher sind sie da extrem jung auf der Position. Ich bin sehr gespannt, wie sie damit klarkommen. Und ansonsten ist halt, ja, im Rückraum ist es halt Vucicek und Bilic. Dann hast du natürlich noch Elias Kofler, den ich finde, der hat echt gute Ansätze, schon gezeigt letztes Jahr in Potsdam, dieses Jahr auch in Hamburg. Aber er ist halt auch noch ein extrem junger Spieler, noch nicht so viel Erfahrung wie Hudeschek jetzt beispielsweise in der Bundesliga. Und halt Rückraum rechts ist halt, ja, okay, halt Boris Zivkovic. Ja, mein Gott, der Junge ist auch schon 33 Jahre alt, hat seine besten Tage auch schon erlebt. Und so richtig viel Besseres, wenn ich da sehe, dass er immer noch einen Janko Bozovic mitfährt, der auch schon, ja, 40 Jahre alt ist, spricht halt nicht unbedingt dafür, dass das halt wirklich viel Qualität ist. Und deswegen wird das wieder extrem zäh sein, mit Sicherheit. Aber sie werden trotzdem extrem unangenehm zu spielen sein, weil sie Kostas Niemöslä im Tor haben, weil sie wirklich gute Einzelspieler haben. Auch Sebastian Frimmel dürfen wir nicht vergessen, der auch bei Sergej spielt. Also das wird nicht einfach, aber ich glaube, man kann sie auf jeden Fall knacken.
Ja, absolut. Ne? Wir dürfen einen Fehler nicht machen, Kostas Niemöslä richtig ins Spiel bringen. Das, ja. Ich denke da irgendwie an, wann war es? Heim-EM?
Heim-EM war es,
ne? Ich glaube, da haben wir ihn zum absoluten Helden geschossen und das Ding ganz knapp noch gezogen. Also das darf nicht passieren. Also sonst ist das relativ schnell irgendwie wieder so ein enges Ding, was dann unangenehm wird, sage ich mal. Aber da ist Deutschland dann doch anderthalb Nummern zu gut, als dass das keinen Auftakt geben dürfte.
Ja, das denke ich doch definitiv auch. Also ich meine, wir haben noch über Kreisläufer gesprochen, ne? Herburger, Wagner, das werden auch noch zwei Brocken werden, aber es trotzdem sollte das zu machen sein.
Ja, also für Deutschland sollte das zu machen sein. Dann ist es aber vollkommen offen, meiner Meinung nach, der Kampf um Platz 2 in dieser Gruppe.
Ja, da bin ich
auch sehe ich bei dir. Für die Österreicher ebenso Chancen wie für die Serben, aber auch wie für die Spanier, weil die sehe ich fast alle auf einem ähnlichen Niveau.
Ja, lass uns direkt über die Spanier sprechen. Also ist zwar nicht der zweite deutsche Gegner, das ist der Schlussgegner, aber die spielen ja dann am zweiten Spieltag schon direkt gegen die Österreicher. Da werden sie wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wissen. Also das Erste, was mir aufgefallen ist beim Blick auf den Kader, war erstmal, hey, da sind gefühlt keiner, der in Spanien spielt. Jetzt sind es insgesamt 4 Spieler. 3 bei Barcelona, einer bei Granollers. Und bei Granollers ist Marco Fils-Ballesta, das ist ein unheimliches Talent, 18 Jahre alt. Der hat richtig, richtig Potenzial, das hat man schon auch gesehen bei den Jugendturnieren. Darf jetzt sich jetzt mal beweisen bei den Großen. Aber insgesamt ist das eine sehr bunte Mischung. Natürlich die großen Namen, Alex Dushebaev, Daniel Dushebaev sind mit dabei. Aber ich glaube, die größte Überraschung ist letztlich einfach im Tor. Kein Rodrigo Corrales, kein Gonzalo Pérez de Vargas. Aus solcher Sicht natürlich sehr positiv, weil die schon in den vergangenen Jahren immer wieder nervt haben. Aber natürlich darf trotzdem nicht vergessen, ich meine, neben Sergio Hernández steht immer noch ein sehr guter Torhüter drin im Kasten. Aber ich bin sehr gespannt, was halt Ignacio Bosquia Garcia machen kann. Spielt bei Nantes, hat in der Champions League schon gute Leistungen gezeigt, aber kam jetzt für mich so ein bisschen wie Kai aus der Kiste in diesem EM-Kader.
Ja, total. Also ich glaube, dass Sergio Hernández, der wird 80-90% der Spielzeit bekommen und ist auch, müssen wir ganz ehrlich sagen, auf dem absoluten Weltklasse-Niveau aktuell auch, ne? Also was der bei Magdeburg aktuell abliefert, boah, das ist schon krass. Und das ist so das Einzige, wo Spanien drüber kommen kann, meiner Meinung nach, über eine harte Abwehr mit einem richtig guten Sergio Hernández, weil vorne, glaube ich, werden sie so ein bisschen an ihre Grenzen kommen. Der Spielstil, ich weiß nicht, ob die Spanier haben immer davon gelebt, so unfassbar eingespielt gewesen zu sein. Dieses verschleppte Spiel, so ein bisschen im statisch, also im gebundenen Angriff vorne, über schnelle Tempospiel zwar auch, aber ich glaube, dass da noch nicht alles ineinander greift und ein Generationswechsel eingeleitet ist, der auf einem guten Weg ist. Du hast sie angesprochen, die Talente. Aber die Spanier, weiß ich nicht, die sind, glaube ich, noch so in der Findungsphase, können aber natürlich ein bisschen was erreichen aufgrund absolut herausragender Einzelspieler. Ne? Alex Dushibayev, die Dushibayev-Brüder generell, Hernández, sind schon einfach gestandene Weltklasse-Spieler.
Ja, und dann natürlich auch außen, ne? Also wenn du Alex Gomez noch hast, ne? Daniel Fernández, Ian Barufet, das sind ja auch richtig, richtig gute Außenspieler, ne? Also und auch ein Agustín Casado darf man auch nicht vergessen, der hat auch noch richtig gut drauf. Einzig überrascht bin ich halt nur, dass sie halt die Chicuza-Brüder beide nicht mitgenommen haben, sind ja auch wahrscheinlich so die größten Talente gerade, die in Spanien rumlaufen, dass die diesmal nicht mit dabei sind. Schon eine kleine Überraschung, aber der Trainer will sich da was dabei gedacht haben, Jordi Ribera. Und dann schauen wir einfach mal, was sein kann. Aber ich bin da auch bei dir. Also für mich ist Spanien noch so ein bisschen so eine Wundertüte. Das kann funktionieren, aber ich glaube, dass sie da einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, sich zu finden, eine erste Sieben zu finden, eine erste Rotation einfach hinzubekommen. Und ich finde sie auch gerade am Kreis nicht mehr so stark, wie sie mal zu ihren besten Zeiten gewesen sind. Also ein Akinagalde beispielsweise. Solche Brocken haben sie jetzt nicht mehr in dem Sinne, die du einfach nicht mehr eben so wegschieben kannst. Die sind dann noch so ein bisschen in der Findungsphase. Deswegen denke ich auch, dass da Spanien sich nicht der sichere Lock auf Platz 2 ist, sondern dass sie da auch sich strecken müssen, dass sie da absolute Top-Leistung brauchen und das schon für sie die ersten zwei Spiele einfach extrem wichtig sein werden. Sowohl jetzt im Auftakt dann gegen Serbien als auch dann gegen die Österreicher. Das werden für sie ganz, ganz wichtige Spiele. Da müssen sie von Beginn an voll da sein. Dann lass uns, Robin, über die Serben reden. Du hast sie schon angesprochen, ich hatte es jetzt im Interview gelesen, Timo Kastning hat es auch gesagt bei Sport 1, die Serben sollte man nicht unterschätzen, auch wenn vielleicht die ganz, ganz großen Namen jetzt so auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind, sind viele noch in der heimischen Liga spielen, Milos Kroos ist nicht mit dabei, trotzdem haben sie sich gemacht.
Ja, total. Serben immer schwierig zu bespielen, ne? Das ist immer so, habe ich das Gefühl, so erste Halbzeit immer relativ ausgeglichen, hartes Spiel, ne? Also es geht immer richtig ordentlich zur Sache, da kriegst du hart auf die Finger, die stellen immer eine aggressive, hitzige Abwehr, wie man es eigentlich auch so von den Kroaten gewohnt war, die, ne, fand ich in den Vorbereitungsspielen, haben die mich sehr enttäuscht. Glaube aber, dass mit Mijalo Mazenic dann natürlich irgendwie, ja, der spielt bei den Füchsen natürlich auch super, super, super die letzten ein, zwei Jahre und ist da klarer Abwehrchef und kriegt da schon was auf die Beine gestellt, aber sehe ich wie die Österreicher auch dann am Ende doch irgendwie anderthalb Klassen ja einfach unterlegen, aber man muss schon echt einen konzentrierten Auftritt hinlegen und ich glaube aber auch, dass die Serben dann am Ende doch auch wirklich den Kürzeren ziehen in der Gruppe und sehe die Österreicher und die Spanier ein kleines bisschen besser auch noch als die Serben.
Bin ich in der Tat auch bei dir. Also wenn ich mir gerade den Rückraum anschaue, dann sehe ich da halt Lazar Kukić auf Rückraum Mitte, der halt richtig Potenzial hat, der Setic spielt, also der spielt da auch echt richtig gut. Aber dahinter fehlt es dann halt so ein bisschen. Ne? Dann hast du auf Rückraum rechts vielleicht noch einen Kojadinovic, der ganz gut spielt in Toulouse und vielleicht noch Uros Mitrovic, der auch in Skopje schon durchaus auch gute Leistung gezeigt hat. Aber insgesamt fehlt es dann halt doch noch ein bisschen. Also da sind sie noch auf, sie sind auf einem guten Weg, sie haben dann durchaus auch Potenzial, auch gerade am Kreis und auch mit dem Pechmal Beč, der auch sehr stark in der Abwehr ist. Da ist schon noch was möglich, aber das ist, ob das wirklich reicht zu einem Einzug in die Hauptrunde, das war ich doch arg zu bezweifeln. Also die werden, wie gesagt, wieder eine eklige Abwehr hinstellen, die werden es allen so schwer machen, wie es geht. Ich glaube, am Ende werden sie sich dann ein bisschen ärgern, dass es vielleicht dann nicht mehr geworden ist. Aber ich bin mal gespannt, was Raúl González sich einfach einfallen lässt. Ne? Auch dahin zum ersten Mal für ihn auch der Trainer. Jetzt bei der, ich glaube, zum ersten Mal müsste jetzt beim Turnier mit dabei sein, genau mit der serbischen Mannschaft. Also das wird, glaube ich, die werden alles geben, aber ich glaube auch, dass es nicht reichen wird, um die Hauptrunde einfach einzuziehen, weil einfach die Konkurrenz dann noch ein bisschen besser ist und auch einen Schritt weiter noch in der Entwicklung, glaube ich, letztlich und ein bisschen mehr diese individuelle Klasse auch gerade im Vulkan einfach besitzt.
Ja.
Lass uns, Robin, auf Gruppe B gucken. Ne, Gruppe B, die erste Gruppe, mit der die zwei Gegner in der Hauptrunde der deutschen Mannschaft kommen würden, wenn sie es schaffen würden. Dänemark, Portugal, Nordmazedonien und Rumänien. Lass uns bei denen anfangen. Ja, Mammutaufgabe. Ich glaube, das können wir so eiskalt unterschreiben.
Worüber reden wir hier? Also es ist unangefochtene Titelanwärter, Favorit. Dänemark, die Dänen spielen in einer anderen Liga, ist einfach so. Brauchen wir nicht drüber reden. Also, die haben den besten Handballer der Welt mit Matthias Gitzel, der nicht zu halten ist, der ist nicht zu verteidigen. Der wirft gegen jede Mannschaft, egal wie gut sie ist, mindestens 7, 8 Dinger und ist unfassbar gut. So, ja, also da machst du nichts. Die haben meiner Meinung nach Magnus Haugstrup, den besten Abwehrspieler, den ich so persönlich auf der Welt sehe aktuell. So, das ist unfassbarer, also das ist ein unfassbarer Abwehrspieler. Vielleicht daneben, sage ich mal, so ein bisschen wird es dann etwas schwieriger. So, das ist vielleicht so, der Innenblock ist gut. Aber dann müssen zum Beispiel auch Lukas Jørgensen und Magnus Haugstrup zum Beispiel spielen. Dann ist es wieder ein Spezialistenwechsel, aber das kriegen sie auch hin. Und ich tue mich schwer, Schwachstellen in diesem Kader zu finden. Absoluter Top-Favorit.
Bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, da müssen wir nicht drüber nachdenken. Ich meine, klar, natürlich Thomas Arnoldsen fehlt und auch Emil Madsen sind nicht mit dabei. Was vielleicht auch schon ein bisschen auch wehtun wird letztlich. Aber der Kader ist weiterhin so gut besetzt. Da ist extreme Qualität mit dabei. Da ist Erfahrung mit dabei. Ne, Rasmus Lauge beispielsweise. Da ist auch noch Lasse Möller irgendwie, der ja auch noch da rumspielt, der irgendwie noch in den letzten Jahren irgendwie so, ja, irgendwie auch nicht mit dabei gewesen ist, aber einfach natürlich die Power einfach besitzt. Klar, man wird ohne Mikkel Hansen spielen, man wird ohne einen Niklas Landin spielen, die das ja jahrelang auch geprägt haben, diese Mannschaft. Aber sie wollen auch, glaube ich, unbedingt jetzt diesen EM-Titel sich holen. Ist ja so ein bisschen so, ja, sie sind so ein bisschen nicht so ganz auf Liebeskurs, die Dänen und die Europameisterschaft, das darf man doch schon nicht außer Acht lassen. Beim letzten Turnier haben sie es, glaube nicht geschafft. Auch die Jahre davor haben sich immer ein bisschen schwerer getan als bei der EM, als bei anderen Turnieren. Und ich glaube, es ist immer für sie noch mal so ein Schuss extra Motivation, aber auch noch ein bisschen so eine Last natürlich, die auch mitgeht, dass sie sich auch natürlich diesen Titel sich auch sichern, weil, muss man auch schon sagen, es ist schon auch der schwerste Titel und auch gerade mit der Auslosung in diesem Jahr, den es zu gewinnen gibt.
Ja, ohne Frage. Ich glaube, die sind so heiß, das macht die nur noch gefährlicher.
Ja, das ist das Problem, glaube ich. Das wird letztlich das Problem sein, dass sie einfach noch heißer dadurch sind und noch mehr wollen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden. Aber ja, das wird wieder die Mannschaft sein, die es zu schlagen gilt. Und dahinter, Robin, ich glaube, wir sind uns da beide einig. Portugal ist für mich fast eigentlich die Lok auf Platz 2. Haben eine starke WM letztes Jahr gespielt. Die Deutschen, ja auch vor große Probleme gespielt. Einzig ein bisschen überraschend, dass Miguel Matiz natürlich mit dabei ist, der natürlich auch noch ein bisschen verletzt gewesen ist in letzter Zeit. Aber ja, trotzdem natürlich der Kader mit den Köster-Brüdern, wow.
Ja, die Jungs, die werden besser und besser, ne, von Turnier zu Turnier, weil guck dir bitte, abgesehen von vielleicht die Torizza, mal das Alter dieser Jungs an, ne? Also die spielen seit Ewigkeiten gefühlt alle schon zusammen, sind aber alle noch jung und werden eingespielter, besser und besser und werden definitiv wieder eine absolut entscheidende große Rolle spielen. Und ich hoffe, dass ich diesmal den einen glücklichen Ausschlag mehr zur deutschen Seite hat, weil sie werden ja definitiv, also ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster und sage, die werden definitiv aufeinandertreffen in der Hauptrunde. Leider. Aus deutscher Sicht. Ja. Du hattest ja schon diesen Baum angesprochen, der ist absurd, ne? Also da kommen wir gleich ja auch nochmal drauf. Aber die Portugiesen, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr dann schon wirklich für einen großen Wurf reicht, aber ich bin mir sicher, die werden sich eine Medaille holen in den nächsten 5 Jahren vielleicht sogar ein Ding gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch absolut bei dir. Die werden das auf jeden Fall holen. Ob es jetzt diesmal ist, müssen wir mal schauen. Das ist natürlich für sie eine extrem schwierige Aufgabe. Aber wenn sie natürlich weiter diesen Handball spielen, es macht einfach so viel Spaß, da zuzuschauen. Das ist so erfrischend, das ist temporeich. Die spielen trotzdem auch eine extrem gute Abwehr, das muss man auch sagen, das darf man nicht außer Acht lassen. Ich finde auch die Torhüterposition, wo man immer noch so ein bisschen denkt, ja, sind sie gut genug, sind sie nicht gut genug? Ich finde, sie machen sich da echt richtig langsam. Also Cap de Ville macht das auch zum Beispiel richtig gut mittlerweile. Da sind die auch besser geworden insgesamt und macht sie einfach zu einer extrem gefährlichen Mannschaft, die einfach ja viel Qualität besitzt und es wird wieder sehr, sehr schwierig, diese Mannschaft zu bespielen zu sein und vielleicht können sie ein bisschen Ideen ärgern in der Vorrunde schon mal ein bisschen. Wird natürlich keine einfache Aufgabe für sie werden. Das Gute ist zumindest, dass sie es am Ende haben. Sie können es ein bisschen erstmal einspielen, ein bisschen warm werfen gegen Rumänien und Nordmazedonien und dann mal schauen, ob sie zum Abschluss der Vorrunde da vielleicht nochmal ein bisschen rankommen, aber ja, das wird, glaube ich, richtig wieder Spaß machen, den Jungs zuzuschauen. Und dann schauen wir jetzt mal auf die anderen beiden Teams. Robin, in der Gruppe, lass uns mit Nordmazedonien weitermachen. Eine Mannschaft, die fast nur auf Spieler aus der heimischen Liga setzen, also kaum Legionäre aus der anderen Mannschaft. Einzig Martin Tomowski ist der Einzige, der im Ausland spielt, der im EM-Kader mit dabei ist. Ansonsten ganz viele Spieler von Alkaloid Skopje. Man geht einen neuen Weg. Es sind viele junge Spieler mit dabei, viele im 2000er-Jahrgang. Also da will man jetzt ein bisschen den Umbruch weiter voranschreiten. Da will Kirill Lazarov gucken, dass er jetzt an die neue Generation ranzüchtet.
Ja, voll. Ey. Dass die dabei sind, ist für die echt das ist schon ein Erfolg. Und ich glaube, dass die ganz klar darauf zielen, irgendwie das für sich zu entscheiden, Dritter zu werden in der Gruppe. Und zumindest Portugal und Dänemark irgendwie nach Möglichkeit ein bisschen zu ärgern. Vielleicht lassen sie sich irgendwas Lustiges, Spannendes, Verrücktes einfallen. Fände ich ganz interessant mal, wenn Kirill Lazarov da mal ein bisschen kreativ wird. Und ich bin gespannt, was daran wächst, aber natürlich keine Chance aufs Weiterkommen.
Ja, spannend fand ich, dass sie im 21-Mann-Kader gleich 5 Kreisläufer hatten. Also, ich bin mal gespannt, was Lazarov sich da gesagt hat. Natürlich vielleicht ein oder andere Spezialist mit dabei, nur für die Abwehr, aber das wird, glaube ich, wir werden viele neue Gesichter da einfach sehen, die wir bisher noch nicht so bekannt haben, weil wie gesagt, auch Akadolid Skopje, die haben 13 Leute mit dabei, ist jetzt auch noch nicht eine Mannschaft, die jetzt so viel europäischen Handball gespielt hat. Also ja, da setzt man mit Sicherheit auf viel Eingespieltheit. Mal gucken, wie sich das auswirken wird, ob das vielleicht ein bisschen so ein Fund sein kann, um da vielleicht nochmal so ein bisschen ja, Gegner zu ärgern. Und dann schauen wir jetzt, Robin, auf Rumänien. Natürlich auch eine Mannschaft, die ja in letzter Zeit natürlich nicht so viel mit dabei gewesen ist. Natürlich ein bisschen wieder, dass die Europameisterschaft größer geworden ist. Ich bin mal gespannt. Katalin Haidu kennen wir ja aus Flensburg. Wird mit Sicherheit eine wichtige Rolle einnehmen. Ist noch ein sehr junger Spieler natürlich, aber auch mit seinen gerade mal 18 Jahren. Aber auch da ist eine Mannschaft im Aufbau.
Ja, total. Ich glaube, Haidu hat diese Saison, ne, seine ersten Minuten gemacht, ja. So, ne. Finde ich interessant, dass der dann auch direkt mit am Start ist, schon cool. Ich kann dir leider, ey, was soll ich jetzt sagen, ich kenne mich mit dem rumänischen Team einfach echt nicht aus. Ich könnte mir irgendwas aus den Fingern saugen, aber das
bringt mich. Ja, aber es ist ja auch so.
Ich muss es zugeben,
einfach ja, ist ja letztlich also, so, ich meine, Ja, ist auch so. Ich meine, außerhalb von Dynamo Bukarest spielt halt auch kaum ein Team europäisch. Und wenn natürlich dann die Spieler halt siehst, die bei CS Minor Bayre Mare spielen, das sind natürlich Vereine, die jetzt nicht unbedingt zu den großen Top-Vereinen zählen. Das ist natürlich so ein bisschen immer so eine, ich sag eine Wundertüte. So, wir werden einfach mal schauen, was sie können. Wir haben ein paar Namen mit dabei aus Dynamo Bukarest, habe ich es ja schon angesprochen. Naja, zum Beispiel den Charlie Dedo und Daniel Stanzuic. Aber auch, wie gesagt, viele noch relativ junge Spieler, die mit dabei sind. Und nicht ganz so jung wie jetzt natürlich die Nordmazedonier, aber vielleicht können sie da auch nochmal ein bisschen schauen, was geht, weil sie sind ja auch gerade so als einer von 4 Gruppen Dritten ja reingekommen, also von daher wird es mit Sicherheit sehr, sehr schwierig sein und sie haben ja auch in der Vorbereitung relativ klar gegen Ungarn verloren mit 23-33, also ich würde sagen, um Schadensbegrenzung sehen, Erfahrung sammeln und dann mal gucken, ob sie dann vielleicht in 2 Jahren nochmal den nächsten Schritt machen können, denn ich glaube, für die WM wird es dann doch ein bisschen sehr knapp angesichts der Qualität, die dort in Europa herrscht. Robin, lass uns dann den Blick wagen auf die Gruppe C, auf die letzte Gruppe, die dann die erste Hauptrundengruppe bilden wird. Und wenn wir da hinschauen, Frankreich, Norwegen, Tschechien, Ukraine, merken wir, wenn die Favoriten sich durchsetzen, heißt die Hauptrunde Deutschland, Spanien oder Österreich, Dänemark, Portugal, Frankreich, Norwegen. Ja, super, das ist absolute Todesgruppe.
Ja, das stimmt. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Deswegen, ja, wäre das Überstehen der Hauptrunde gefühlt, finde ich, irgendwie schon ein kleiner Erfolg. Die Franzosen natürlich, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon im ersten Block angesprochen. Ich glaube, es trifft sie sehr, dass Nedim Remili ausfällt. Immerhin MVP des EM-Triumphs in Deutschland gewesen vor 2 Jahren. Hat eine unfassbare Leistung da auch meiner Meinung nach einfach gezeigt. Verdient diesen MVP-Titel geholt, absoluter Leader gewesen. Jetzt ist eine Verletzung wieder aufgebrochen, sodass festgestellt wurde, dass es einfach nicht geht. Wurde ein ganz junger Bursche nachnominiert, beziehungsweise kommt mit, Emmerich Zepfel. Und ja, ich weiß nicht, wie die Franzosen das wegstecken. Haben natürlich schon ausreichende Qualität im Kader, brauchen wir nicht drüber reden, und sind einfach stark besetzt. Aber es ist schon so, dass, glaube ich, Remili auch klarer Leader ist, ne? Und jetzt muss ein Dika Mem, sag ich mal, da rein. Oder ein Thibaut Brier, der meiner Meinung nach im Nationaltrikot häufig unter seinen Möglichkeiten ein bisschen aufgetreten ist. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Franzosen vielleicht auch eine nicht ganz so gute EM spielen könnten, obwohl sie Titelverteidiger sind.
Ja, da bin ich auch so ein bisschen bei dir, weil ich finde halt so ein bisschen diese vakante Position ist so ein bisschen Rückraum Mitte. Ja, also du hattest Remili, der das spielen kann, der da auch eine ganz wichtige Rolle eingenommen hat. Wir haben es ja angesprochen, MVP geworden bei der EM vor 2 Jahren. Und jetzt ist er halt nicht da, ist nicht der Kopf dieses Angriffs, fehlt so ein bisschen. Aymeric Mine hat ja auch schon gute Leistung gezeigt auf der Position, auch in Nantes hat er eine gute Leistung gezeigt und ist ja auch jemand, der ja schon extrem viel Qualität besitzt. Er ist natürlich jetzt gefordert, ne? Er ist der einzig offiziell verbliebene Rückraum-Mittelspieler, der mit dabei ist, und er muss vorweggehen, denn Elohim Prandi beispielsweise ist halt so jemand, der ist halt meiner Meinung nach nicht so konstant genug, der ist auch ein sehr emotionaler Kerl, der braucht auch manchmal in gewissen Situationen, glaube ich, ein bisschen mehr Ruhe, und da wird es tatsächlich einfach an Mine legen, dass er jetzt die Ruhe reinbringt mit seinen 28 Jahren, dass er diese Mannschaft anführt und sie zum Erfolg bringen kann, dass er eine Kreisläufer in Position bringen kann, weil auch da, wenn ich da anschaue, wer da steht, Ludovic Fabregas, Karl Konar, Nicolas Tournat, und aber auch ein sehr junger Mann, wie ich finde, Valem Konrad Peleka, der ja schon mal ein bisschen Champions League schnuppern durfte bei Paris. Das sind schon extrem gute Leute. Und wenn sie die einfach ins Spiel bekommen und viele über den Kreis gehen können, dann wird es wieder extrem schwierig sein. Und sie werden sich mit Sicherheit auch ein bisschen strecken müssen, glaube ich auch, weil, wie gesagt, dieser Ausfall von Remili, der wird sehr wehtun.
Ja, ohne Frage. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich nehme das mal als meine unpopular opinion oder als den Take, der vielleicht etwas diskutabel ist, dass die Franzosen nicht so überzeugen werden.
Also doch Portugal als Zweiter in der Hauptrundengruppe.
Nee, in der Hauptrundengruppe, die Hauptrunde wird Dänemark gewinnen und Zweiter wird Deutschland.
Oder natürlich auch so, das können wir natürlich auch machen, denn ich glaube nicht, dass wir den zweiten Platz bei Norwegen sehen werden, denn wenn wir über Ausfälle dort sprechen, müssen wir auch über das norwegische Aufgebot sprechen. Dort fehlt Sebastian Barthold, Christian O'Sullivan, Sander Øverjet, Christian Bjørnsen, Peter Øverby, Magnus Gyllerud, Harald Reinkind musste aufgrund von einer Verletzung, konnte nicht eingreifen. Da sind schon viele Ausfälle, die dieser Mannschaft wehtun werden, und wir hatten es ja auch schon bei den letzten Turnieren gesehen, dass die Norweger so schon ein bisschen über ihren Zenit raus sind, dass sie so diese Top-Generation, die sie hatten, diese Unvollendeten, so ein bisschen drüber hinweg sind, und ich glaube, das wird in diesem Jahr nicht viel besser werden aus norwegischer Sicht.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also Tschechien und Ukraine sind absolut zu besiegen in der Gruppe natürlich, aber danach in der Hauptrunde sehe ich sie als schwächstes Team definitiv und da müssen schon einiges ineinander greifen und bei den anderen Teams in der Hauptrunde dann auch einiges schieflaufen, als dass man über 60 Minuten die Norweger nicht schlagen kann. Weil das Spiel doch sehr durch die Ausfälle jetzt vor allen Dingen auch nochmal noch Sander Sargosen-lastiger wird. Ich glaube, dass man inzwischen raus hat, wie man ihn stoppen kann. Und sehe ja, das glaube ich da, auch, also
auch,
sehe,
ne, sehe so ein bisschen Hinus-Miss ist.
Ja, also sehe da die Norweger leider, was ist leider, ich sehe die Norweger einfach als schwächstes Team in der Hauptrunde, aber ich sehe sie trotzdem sicher in der Hauptrunde, also da ist, da wird nichts anbrennen. Und es ist für die Norweger natürlich schade, dass sie es verpasst haben, irgendwas Zählbares aus der doch echt goldenen Generation rauszuholen, ne?
Ja, das ist es. Also wie gesagt, das war ja wirklich so eine goldene Generation. Sie waren lange, lange nah dran. Aber jetzt halt die letzten Ergebnisse, die waren halt einfach auch, muss man auch leider so ganz klar eigentlich einfach sagen, nicht so überzeugend. Ne? Also wir reden immer darüber, ja, die sind mit dabei, die können es eventuell packen oder so. Ja, sind bei der EM vor 2 Jahren sind sie Neunter geworden. Auch bei der WM zuletzt waren sie auch nicht viel besser. Ne? Auch nur Platz 6 2023 haben sie auch nicht so überragend gespielt. Also ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, sie werden wieder gute Leistungen zeigen letztlich, aber ob es dann wirklich reicht, um da als eine der vier Teams, eine der zwei Teams ins Champions League, ins Halbfinale reinzukommen, so ist ja richtig, wage ich doch arg zu bezweifeln. Ne? Also jetzt als Zehnter bei der WM im letzten Jahr, ja, auch da waren sie bei weitem nicht so gut, wie sie zu besten Zeiten gewesen sind. Deswegen, ja, werden einen zweiten Platz machen und ich glaube, dann wird es wahrscheinlich der letzte Platz in der Hauptrundengruppe werden. Ich sehe einfach nicht, dass sie da letztlich besser sind. Robin, lass uns dann da vielleicht trotzdem drüber reden. Können die Tschechen vielleicht die Norweger noch ärgern? Ich meine, Klima fehlt jetzt vielleicht, aber wir haben ja schon noch gesehen, die Tschechen sind durchaus unangenehm zu spielen. Daniel Kubisch, wir kennen ihn. Wenn der Mann eins weiß, wie man verteidigt, das weiß er definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass sie die, Norweger ärgern können. Also da setzt sich die Qualität von Sander Sargosen dann schon durch, ne? Der dann gegen so ein Team auch trotzdem sicherlich seine 10 Hütten macht und einfach zu schwer, glaube ich, zu bespielen ist im Verbund. Und ja, die Tschechen, ein sehr unangenehmes, schwieriges Team, ne? Ich weiß nicht, was bei der WM oder bei der EM so unfassbar wenige Gegentore einfach zugelassen, hergestellt einfach, ne? Das ist schon richtig, richtig stark, was die da hinten teilweise spielen. Aber vorne ist es halt dann im Vergleich dazu auch sehr, sehr mau, leider.
Ja, das ist etwas leider, was ihnen dann einfach, das ein bisschen so kaputt macht, ne? Also das muss man sagen, dass sie einfach vorne nicht diese Power, nicht diese Qualität besitzen, um da wirklich, dann wirklich die großen Gegner dann wirklich konsequent zu ärgern und da vielleicht mal eine Überraschung zu schaffen. Ne? Also wenn wir uns ja anschauen, die hatten ja, wenn ich mich richtig erinnere, vor 2 Jahren bei der EM haben sie nur 73 Gegentore in der Hauptrunde, in der Vorrunde kassiert gegen Teams wie Dänemark, Portugal und auch dann Griechenland. Problem, weil einfach, sie haben halt auch nur 70 Tore geworfen. So, ja. Dann wird es natürlich halt extrem schwierig, da natürlich zu gewinnen. Wenn ich überlege, die haben 23 Tore gegen Dänemark zugelassen. Welche Mannschaft hat das zuletzt geschafft, so wenig Gegentore gegen Dänemark zuzulassen?
Komplett irre und wie gesagt, das war Wahnsinn, was die da für eine Abwehr gestellt haben. Aber denen fehlt halt ein Shooter, ne? Also Philipp Jicher 2.0 wird da dringend gesucht.
Gerade jetzt mit Klimaausfall.
Ja, voll. Aber ich glaube, dass die wieder eine echt mega gute Abwehr stellen und mal gucken. Also es wird eng für, glaube ich, also ich glaube, dass sich sowohl die Franzosen als auch die Norweger schwer tun werden. Aber am Ende wird's reichen, glaube ich. Aber schöne Spiele werden das beide nicht. Also kein Spiel wird schön, finde ich.
Nee. Also das werden Spiele für absolute Defensivliebhaber. Die werden da richtig glücklich dran. Die werden es total genießen können.
Absolut.
Ja, lass uns noch den letzten Blick werfen, Ukraine. Ich denke, wir sind uns beide einig, Robin. Die werden nicht besser als Platz 4 werden. Also ich sehe da nicht, dass sie da was hinbekommen werden. Dafür ist einfach die Qualität nicht vorhanden.
Nee, dass sie dabei sind, ist für die Jungs ein Riesenerfolg, meiner Meinung nach.
Absolut, genau. Ja, und wie gesagt, vielleicht können sie ein bisschen überraschen, aber ich sehe jetzt nicht, dass sie da irgendwie große Überraschungen schaffen werden, dass sie da große Sprünge ihnen gelingen wird. Dafür ist einem einfach doch zu wenig Qualität vorhanden. Klar, die spielen noch teilweise ein bisschen auch in anderen Ländern, aber jetzt halt auch nicht in absoluten Topclubs dort, sodass es dann einfach, glaube ich, klar wird, dass sie wahrscheinlich der Letzte werden, und dann wird es mit Sicherheit eine ultra spannende Hauptrunde werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das wird richtig, richtig knallen in der Hauptrundengruppe 1, wenn es dann da richtig zur Sache geht, wenn die Favoriten sich durchsetzen werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Da ist gefühlt dann, Robin, jedes Spiel ein Endspiel.
Absolut. Total. Ich habe mir ein bisschen Sorge, dass die Hauptrunde halt zu heftig und zu kräftezehrend wird, dass es dann irgendwie so ein bisschen, das ist ein bisschen ärgerlich, irgendwie finde ich, dann doch für die K.O.-Spiele irgendwie hinten raus. Könnte mir gut vorstellen, dass aus der zweiten Hauptrundengruppe der Europameister kommt. Und das bedeutet, dass Deutschland es leider nicht wird. Und die Dänen es entsprechend auch nicht werden.
Ja, dann würde ich jetzt einfach sagen, dann schauen wir jetzt auch auf die zweite Hälfte dran drauf. Wir machen jetzt die kurze Pause, atmen einmal kurz durch und gehen dann auf Gruppe G, Gruppe D, Gruppe E, Gruppe F und schauen wir mal, wer da vielleicht dann als Favorit sich hervortun könnte. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf einmal bei Talk auf Sport 1. Ja, dann sind wir zurück und schauen weiter auf das EM-Turnier, auf die Gruppe D, auf den vermeintlich leichten zweiten Weg und auf eine Gruppe, die, wie ich finde, Robin, extrem spannend ist. Gruppe D, Slowenien, Färöer, Montenegro, Schweiz. Vielleicht so eigentlich so vom Gefühl, hätte ich gesagt, Slowenien leicht favorisiert, aber kein Mija Zarabec mit dabei, Blas Blagotinsek wird nicht mit dabei sein. Das sind schon Spieler, die auf jeden Fall ihnen fehlen werden, die nicht mit dabei sind. Also das könnte schon durchaus schwierig werden, zumal ja auch Markovcek auch nicht mit dabei ist. Das müsst ihr erstmal ersetzen.
Ja, also total, ne? Es sind irgendwie 5, 6 Spieler fehlen in Slowenien verletzt. Das ist schon eine Ansage. Und ich verstehe nicht ganz, also erstmal finde ich die Gruppe, um es mal gelinde auszudrücken, ich finde die frech. Ne? Also, das kann doch nicht sein. Also, wir können doch nicht irgendwie eine Gruppe haben mit Deutschland, Österreich, Spanien, Serbien und dann so eine Gruppe. Also, ich finde die qualitätsmäßig schon echt deutlich darunter, sage ich mal. Offen ist sie, stimme ich dir voll und ganz zu, gerade aufgrund der Ausfälle der Slowenen. Blaž Blagotinšek spielt bei Flensburg eine wirklich krasse Saison im Innenblock, ist absoluter Abwehrchef und super, super wichtig für die Slowenen. Mija Zarabec ist das Herz dieses Spiels, also dieses slowenischen Angriffs gewesen über viele Jahre. Du hast natürlich mit Alex Vlahr einen Spieler, sage ich mal, der ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen hat in den letzten Jahren und doch noch mehr Einfluss auf dieses Spiel hat und es aber jetzt gefühlt alleine reißen muss, wenn ich so auf den Kader gucke. Zusammen mit...
wird auf jeden Fall viel Rolle.
Ja, also voll, ne? Makuč und Vlahr sind die Aushängeschilder, danach fällt es sehr deutlich ab für mich.
Ja, noch Blas Jansch will dann noch auf jeden Fall das Rückraum rechts machen, ne? So als diese erste Reihe im Rückraum, ich glaube, die wird schon noch spannend zu beobachten sein. Und dann hast du natürlich so Leute wie Nate Schächte, der schon irgendwie mit dabei ist, aber der gefühlt auch nie so diesen nächsten Schritt gemacht hat, sage ich es mal so, auch ewig wie Nick Hennigmann, der natürlich auch in extreme Wucht natürlich hat aus dem Rückraum von halb links, aber so, wie gesagt, auch nicht so, ja, dieser brutale Offensivspieler ist, worauf ich mich verlassen würde. Ich bin sehr gespannt, was die Torhüter machen werden, ne? Clement Verlin, Milan Vujovic, Josip Baschnik vielleicht ein bisschen mit den Ausreiterchancen, der mit dabei, der Mann von Aix-en-Provence. Dann bin ich mal gespannt, wie sie das hinbekommen werden. Also sie haben natürlich immer noch einen guten Außen mit Domen Novak, aber ja, das wird schon spannend zu beobachten sein. Also wie gesagt, du hast schon diese zwei der Top-Spieler, aber da fehlen dann auch einfach 2, 3 Leute, wo ich sage, wenn die mit dabei sind, werden sie für mich der Favorit auf den ersten Platz, definitiv. So, finde ich, ist der erste Platz definitiv nicht schon vorab vergeben. Denn ich finde, wenn man weiterschauen, Robin, haben wir mit Schweiz und Färöer natürlich 2 spannende Teams, die natürlich mit reinkommen können. Lass uns mit den Schweizern anfangen. Die wichtigste Nachricht ist, Manuel Zehner spielt wieder. Das heißt, das Herz des Spiels ist wieder da und das ist genau zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, absolut. Die Frage ist natürlich, wie ist er drauf? Ist er komplett fit? kann er von Anfang an diese Leistung anknüpfen. Sein Spielstil brutal intensiv natürlich, ne, auch. Kann aber der entscheidende Faktor sein, dass es für die Schweiz dann doch tatsächlich mal echt zu einem etwas größeren Wurf reicht und man in der Gruppe echt weiterkommen kann. Ich glaube, die Slowenen werden sich umgucken im Spiel gegen die Schweiz und auch die Färöer werden da echt mitmischen. Montenegro sehe ich da ja hinten ganz, also sich rausfallen, aber die Schweizer mit beiden Zehen das, mit Andi Schmid natürlich als ja, Taktikfuchs, Lukas Laube am Kreis, mega, das ist schon, boah, ja, kann was werden. Frage ist, wie ist Portner drauf zum Beispiel auch? Trifft Lenny Rubin alles, was er so, ne, wenn der einen guten Tag hat, macht er dir 10, 11, 12 Tore. Ohne Probleme, aber der hat halt auch Spiele dabei, da wirft er eine 30%-Quote. So. Und ich bin gespannt, boah, und tut mich sau schwer zu sagen, wer da durchgeht, ey.
Ja, das ist es
ich wirklich. Ich weiß es nicht, ey. Gute Frage.
Ich tue mir auch extrem schwer. Ich tue mir auch wirklich sehr, sehr schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja. Ich sag Slowenien, Ferrer geht durch.
Also ich meine, ja, also ich glaube, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich meine, die Schweizer, das große Problem ist ein bisschen die rückraumrechte Position. Da haben sie halt nicht so einen richtig, richtig guten Spieler. Dimitri Knüttel hat, also Küttel hat jetzt in den letzten Jahren die Position besetzt, aber so überragend fand ich ihn auch nicht. Ich bin gespannt, wie sie ihre Kreislauf auch einsetzen können. Laube hat sich ja extrem entwickelt, finde ich. Rottlesberger ist dieser absolute Abwehrbrecke, der da alles wegknallt, was ihm vor die Flinte kommt, so gefühlt. In der Defensive, da bin ich sehr gespannt, wie sie das hinbekommen, was auch Joel Willicke zeigt. Kann, der in Lemgo durchaus auch schöne Spiele auch schon gezeigt hat. Und ich bin einfach, wie so diese färöerische Mannschaft, also die Färinger, so gespannt. Die haben so viel Freude gemacht in den letzten Turnieren. Gefühlt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben es schon angesprochen, letzte Ausgabe mit Chipagutu, der in diesem Halbjahr nochmal einen Riesenschritt letztlich gemacht hat beim THW Kiel. Du hast einen Olli Mitu, der mit dabei ist. Du hast andere Spieler wie einen Wilhelm Paulsen, der jetzt schon ein bisschen Erfahrung hat sammeln können, auch außerhalb von, auch in der Bundesliga Erfahrung sammeln können. Also von daher, der Kader ist nochmal ein bisschen besser geworden, nochmal ein bisschen erfahrener geworden und ich glaube, das kann einfach extrem helfen, dass sie diesmal eine Gruppe haben, die extrem leicht ist, ne, die Montenegriner ohne Nebojša Simić, denke ich nicht, dass sie da mithalten können, weil dann doch einfach ein bisschen was fehlt. Klar, sie haben die ewig jungen Stefan Kavor und noch ein, zwei andere, Vuko Borožan, der gefühlt immer wieder das rausreißen muss, aber das alleine wird halt nicht reichen, um halt wirklich erfolgreich zu sein. Und deswegen glaube ich da, vor allem, dass die Torhüterposition so dünn besetzt ist, wird das für sie einfach extrem schwierig, da gegen die anderen drei mitzukommen.
Mit Simic steht und fällt das ganze Unterfangen natürlich bei den Montenegrinern. Wäre er dabei in so, dann würde ich das so sehen, in engen Spielen, gerade gegen junge Färöer, oder gegen die Schweizer, dass er in die Köpfe kommt und da ein Faktor sein kann, aber dadurch, dass er eben nicht dabei ist, sehe ich leider keine Chance für die Montenegriner, da was Zählbares mitzunehmen.
Ja, das denke ich auch. Also sie werden mit Sicherheit wahrscheinlich hart fighten und alles geben, aber ich glaube auch letztlich fehlt es dann einfach so ein bisschen, dass sie halt einfach diese Schwäche einfach im Tor haben. Und das, glaube ich, wird einfach schon noch einen Ausschlag geben. Wie gesagt, vielleicht könnte es überraschen, ich lasse mich auch gerne überraschen, aber ich glaube schon, dass da einfach schon noch ein letztlicher Unterschied ist zwischen dem, was sie haben im Kader und was dann die anderen Teams haben. Also wird, glaube ich, definitiv schwer werden. Robin, lass uns in Gruppe E gehen. Gruppe E, Kroatien, Schweden, Niederlande, Georgien. Ich glaube, Georgien, da sind wir uns auch hier einig, wird definitiv den letzten Platz belegen. Ansonsten offener Kampf um die Gruppe, um die ersten zwei Plätze, oder wie siehst du das? Weil ich meine, die Schweden haben ja bei der WM sich jetzt nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert, sondern waren richtig schlecht.
Ja, ich sehe aber trotzdem die Schweden ganz klar favorisiert, nachdem wir die Kroaten gegen Deutschland gesehen haben und die Qualität einfach der Schweden und gerade auch Heim-EM natürlich, ne, spielen im eigenen Land vor eigener Kulisse. WM lief katastrophal, also nicht katastrophal, doch, kann man so sagen eigentlich, also da waren sie schwach, wollen Wiedergutmachung betreiben und werden das auch tun und werden souverän diese Gruppe gewinnen, da bin ich mir relativ sicher.
Oh, ich glaube auch, dass sie die Gruppe gewinnen werden. Also ich weiß gar nicht, wo ich es jetzt, irgendwo hatte ich es letztens irgendwo gesehen, da hat mich den Hottake gesehen, dass es Schweden nicht in die Hauptrunde schaffen wird, habe ich mir gedacht, so okay, das ist mutig in der Gruppe definitiv, weil ich meine, es war glaube ich auch nach dem Kroatien-Spiel, wo ich mir gedacht habe, so okay, also da muss glaube ich schon ganz viel zusammenlaufen, weil der schwedische Kader einfach immer noch extrem gut besetzt ist, ne, Hampus Wanne, Andreas Palika, Jonathan Karlsbogart, Felix Klar, Jim Gottfriedsson, Albin Lagergren, Lukas Sandell, Daniel Pettersson, Oskar Bergendahl, Max Dagi. Ey, die haben so viel Qualität in dem Kader, also die müssen da als Erster auch in der Hauptrunde eigentlich rausgehen, um dann volle Pulle dann gerade auch vor heimischer Kulisse da Vollgas zu geben und sich diesen Titel wiederzuholen. Waren 2022 ja, sind sie Europameister geworden, bei der letzten Turnier vor 2 Jahren waren sie Dritter geworden, also von daher, diese schwedische Mannschaft musst du auf jeden Fall auf dem Zettel haben, weil die einfach zu gut sind und gerade mit Sicherheit jetzt auch mal nach diesem enttäuschenden 14. Platz bei der WM mit Sicherheit nochmal einen Schritt machen wollen und auch ein bisschen gesünder sind, gefühlt als letztes Mal, als jetzt bei der WM vor einem Jahr und ich glaube auch, dass sie die Gruppe durchgehen werden und dahinter bin ich in der Tat, habe ich gedacht, es ist ein bisschen offener, aber dadurch, dass halt die Niederländer ohne Kai Smits auskommen müssen, würde ich sie ein bisschen hinter einsetzen, hinter den Kroaten, denn klar, die haben natürlich Nils Verstein auf der Position auf Rückraum rechts, aber ich finde, insgesamt ist es doch sehr abhängig von Bajens, von Steins und halt von Smits, weil dahinter doch schon ein bisschen an Qualität fehlt.
Ja, da gehe ich komplett mit dir. Ich sehe auch die Kroaten trotz, ja, zwei etwas uninspirierten Auftritte gegen Deutschland ein bisschen stärker als die Niederländer, weil bei den Niederländern wissen wir, muss irgendwie alles zusammenpassen. Ne? Und du hast es angesprochen, mit Kai Smits fehlt da doch ein ganz, ganz wichtiges Puzzlestück, das gerade im Rückraum dort nur schwer aufgefangen werden kann. Und klar hast du mit einem Nils Verstein, der echt in einer guten Verfassung ist und eine super Saison auch in Lemgo spielt und da sicherlich auch auf einer Euphoriewelle kommt, einfach nicht diese Durchschlagskraft. Und ich glaube, dass dann auch die Abgezocktheit der Kroaten doch dafür sorgt, dass die Niederlande sich verabschieden muss nach der Vorrunde, ja.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, sie werden jetzt hier wieder guten Handball spielen. Ne? Wir haben es auch gesehen, dass Verstein ja auch eine gute Rolle ja auch einnehmen kann. Und auch Tom Jansen hat es ja auch schon durchaus gezeigt, wenn halt ein dritter Mann aus der dritten Liga kommt, auf der rückraumrechten Position und auch insgesamt vielleicht dann noch nicht diese Spieler auf dem absoluten Top-Level durch die komplette Bank halt mitfahren sind, dann wird es halt auch dann natürlich ein bisschen schwierig, um halt mit so einer abgezockten Truppe wie den Kroaten mitzuhalten, zumal natürlich auch mit Dago Sigurdsson da jemand steht, der sich mit jeweils einfallen lassen wird. Klar, Stefan Olsen bei den Niederländern auch, das möchte ich gar nicht absprechen, aber ich glaube insgesamt durch den Ausfall von Smits wird es für die Niederländer extrem schwer, diesen zweiten Platz zu erobern. Vielleicht können sie es schaffen mit ein bisschen Glück, mit einer vielleicht ungewohnten Taktik, um den Gegner ein bisschen zu ärgern, aber aktuell sehe ich es einfach nicht, weil sie dann noch ein bisschen zu abhängig sind von diesen wuseligen drei, will ich sie mal bezeichnen, Bayern, Steins und Smits. Und wenn einer von den beiden fehlt, dann wird es halt dann noch schon ein bisschen schwieriger letztlich. Vielleicht mal gucken, ich würde es mir wünschen, wenn Smits mal wieder dann Vollgas geben kann, aber natürlich mit seiner Herzerkrankung natürlich sollte er da auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Dann würde ich sagen, wir machen mal eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, schauen auf die letzte Gruppe. Und natürlich geben wir dann auch unsere Tipps ab, wollen natürlich dann noch schauen, was dann geht. Deswegen bleibt dran hier bei Handball-Talk auf Sport 1. Ja, wir sind zurück und wollen natürlich über das sprechen, was in der letzten Gruppe passiert, Gruppe F. Natürlich ist es eine spannende Gruppe auch hier. Wir sind dabei mit Island, Italien, Ungarn, Polen. Für mich, Robin, ich glaube, sind wir uns vielleicht sogar einig, die Isländer, die müssen diese Gruppe gewinnen. Alles andere wäre für diese Mannschaft mit der Qualität, obwohl Aron Palmason zurückgetreten ist, ein riesengroßer Rückschlag.
Absolut. Die Isländer hinken ihren Erwartungen in den letzten Jahren schon auch immer wieder ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. Gelten irgendwie immer als Geheimfavorit, haben das jetzt in den letzten Jahren nie so wirklich zeigen können, beziehungsweise sind dem nie gerecht geworden in den letzten Jahren. Aber haben alle auch irgendwie trotzdem auf Vereinsniveau zumindest nochmal einen guten Schritt gemacht und einen Elver Ernie Jonsson hat, finde ich, in Magdeburg total eingeschlagen und spielt da richtig gut. Von Gisle Christiansson brauchen wir nicht zu sprechen, von Oma Ingi Magnusson brauchen wir auch nicht zu sprechen. Ja, gut, Viggo Christiansson, schwierig, ne? Ist halt katastrophale Saison. Auch irgendwie nicht so ganz beisammen, wie man ihn kennt zumindest. Ist dann vielleicht auch schwierig, irgendwie so das Backup für Oma Ingi Magnusson zu sein, weil der kann natürlich auch nicht irgendwie 60 Minuten Spiele alleine dann entscheiden. So. Aber ja, die Truppe ist so tief eigentlich besetzt. Ne? Smarason noch in Szeged. Der da auch gut spielt, die müssen da durchgehen. Also, die müssen die Gruppe gewinnen.
Ja, absolut. Also, sie müssen auf jeden Fall die Gruppe gewinnen. Und wenn du ganz ehrlich bist, mit der Qualität müssen sie eigentlich auch ins Halbfinale. So, bei dem Strang, den die haben, musst du gucken, dass du reinkommst, dass du ins Halbfinale reinkommst. Denn sonst wird es, glaube ich, für Snorri Steinn-Gudjonsson wird es schon dann ein bisschen eng. Wenn er jetzt bei diesem Turnier nicht abliefert, ne, die letzten zwei Turniere haben nicht so ganz überzeugt, war es auch ein bisschen so ein Hängen und Würgen, so ein bisschen, dass man sich da irgendwie weitergewirkt hat und man nicht diese Qualität, diese Power, die man in diesem Rückraum auch besitzt, so ein bisschen aufs Platz bringen konnte. Bin ich mal gespannt, ob er es jetzt ein bisschen besser hinkriegt, ob sie da vielleicht noch mal ein bisschen was angepasst haben, damit es ein bisschen besser wird. Weil, wie gesagt, mit der Gruppe, natürlich, klar, die ist nicht einfach, das sind so schon noch eklige Mannschaften mit dabei, ne, wir dürfen nicht vergessen, die Italiener sind zum allerersten Mal mit dabei, Bob Hanning wird an der Seitenlinie sitzen, der wird sich mit Sicherheit was einfallen lassen, um alle Gegner, die er hat, in der Vorrunde zu ärgern, um sich irgendwie als Zweiter in die Hauptrunde zu wurscheln, wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, der Hanning, wir kennen ihn, er ist ein Fuchs, der wird sich was einfallen lassen.
Ja, definitiv, das wird er tun und die Italiener werden da komplett befreit und mit richtig Bock aufspielen und schon den einen oder anderen ärgern. Und glaube, dass das schon auch funktionieren kann und der ein oder andere sich umgucken wird. Gerade so die Ungarn und die Polen. Ich glaube, das können offene Spiele werden. Vielleicht kriegen wir da auch eine Überraschung, kann ich mir vorstellen.
So, das würde ich gar nicht unbedingt ausschließen wollen. Lass uns auf die Ungarn sprechen. Prinzipiell für mich so von der Qualität her eigentlich auf Platz 2 gesetzt. Kein Roland Mikla, überraschenderweise mit dabei. Der alte, erfahrene Hund im Tor. Da werden wir dann wahrscheinlich dann die Keeper aus Melsungen sehen mit Bartusch und mit Palasic. Ansonsten, wie gesagt, es sind wieder die großen bekannten Namen mit dabei. Benzi Imre ist mit dabei, Zoran Ilic mit dabei, Bahindi ist mit dabei, also Schiporch, das sind schon diese ganz, ganz großen Knallernamen mit dabei. Wird mit Sicherheit kein schöner Handball die ganze Zeit anzuschauen sein, aber es wird extrem schwer, glaube ich, wieder sein, gegen die Ungarn Tore zu erzielen.
Ja, definitiv. Der ewige Martin Leka ist nicht mehr dabei.
Ja.
Ja, noch so mittel meiner alter Schule, ich fand ihn immer geil. Aber es ist ekelhaft zu bespielen, die Ungarn immer schon gewesen, ne? Aber ich finde, ja, die Gruppe hat Potenzial, finde ich, für Überraschungen in meinen Augen. Also Island geht durch und dann die Ungarn, klar, denkt man, müssten sicher Zweiter werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die eine oder andere Überraschung geben könnte und spannend werden könnte.
Ja, definitiv. Da bin ich auch sehr gespannt. Ne? Die Polen, da müssen wir mal gucken, da gab es ja auch aufgrund der letzten Abschnitt des letzten Turniers ein bisschen auch Wirbel, Kamil Szybczak nicht mit dabei, Morawski nicht mit dabei. Also da sind schon ein paar große Namen, die letztlich dort fehlen, die es dann auch ein bisschen schwieriger machen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Polen es schaffen, da auch den einen zu anderen zu ärgern. Vielleicht mit ein bisschen Glück, ne? Was dann da vielleicht noch was gehen mit Morito oder so, aber es ist halt auch nur ein Außenspieler, deswegen. Ich bin mal gespannt, ob da was gehen kann, aber ja, das ist, bietet schon auf jeden Fall Potenzial. Ne? Also diese Gruppe insgesamt sowieso, dieser zweite Strang. Ich glaube, da können noch Namen mitspielen am Ende um die Halbfinaleinzug, den wir jetzt vielleicht noch nicht unbedingt auf der Kette haben oder unbedingt erwähnt haben, weil da doch sehr, sehr viel möglich ist einfach, weil es einfach nicht diese ganz großen, klaren Favoriten gibt, sondern die alle gefühlt im oberen Teil spielen.
Absolut, ja. Ich denke, am Ende wird Ungarn dann doch ziehen, ne? Da sind sie zu abgezockt, glaube ich, für und die Italiener, ja, vielleicht, ja, Ich weiß es nicht. Ich sag doch Island-Ungarn, würde mich aber natürlich einfach für die Italiener total freuen. Sie, die Polen, tatsächlich irgendwie gefühlt am schwächsten in der Gruppe.
Ja, definitiv bin ich auch bei dir. Also da fehlt es einfach noch ein bisschen an Qualität. Aber hey, wenn Ebner heiß läuft, wir kennen ihn, dann wird das auch schwer sein, für jede Mannschaft dort Tore zu erzielen. Deswegen bin ich mal gespannt, was die Italiener nach ihrer gefühlt ersten EM-Teilnahme seit Ewigkeiten da zeigen werden. Und Robin, da würde ich jetzt langsam zu den Tipps übergehen. Wollen wir die vier Halbfinalteams tippen? Komm, wollen wir das versuchen? Ja. Meinst du, wir kriegen das hin?
Ja, können wir machen.
Also ich fange mal an. Also für mich ist es definitiv gesetzt, im Halbfinale sind auf jeden Fall Dänemark und Schweden. Für mich sind beide Teams die als Erste auch in der Hauptrundengruppe so weitergehen werden. Dann sag ich, dass es Island schafft in der anderen Gruppe. Und dann wird es für mich in der Tat spannend. Ich hätte eigentlich gesagt, dass ich auf jeden Fall Frankreich vor Deutschland setze. Jetzt mit dem Remili-Ausfall bin ich ein bisschen überlegen, das zu ändern. Glaube aber trotzdem, dass es die deutsche Mannschaft nicht in die Hauptrunde schaffen wird, sondern dass sie als Dritter im Spiel Platz 5 sein werden. Und ich würde trotzdem, glaube ich, mit den Franzosen gehen, weil ich glaube, sie ist irgendwie doch noch sich da durchwurschteln. Wir kennen die Franzosen, die finden immer irgendwie einen Weg zu gewinnen.
Ja, aber nicht diesmal gegen Deutschland. Deutschland, Dänemark in der Todeshauptrundengruppe gehen durch. Frankreich wird tatsächlich nur Vierter, Portugal Dritter in der Hauptrundengruppe.
Okay, gut vorstellen.
Und hinten raus, ja klar, die Schweden ziehen das schon, das Halbfinale, auf jeden Fall. Aber dann tue ich mich irgendwie ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Isländer werden es wieder nicht ganz packen und die Kroaten werden mit super strangem, ekelhaften Kampfhandball ins Halbfinale einziehen. Dann hoffentlich auf Deutschland treffen, sodass die Deutschen ins Finale gehen. Dort dann aber natürlich von Dänemark auf den Deckel bekommen.
Ja, also ich denke, dass wir Dänemark-Schweden beide im Finale sehen werden. Und ich glaube, dass die Schweden es verhindern, dass sie Dänen einen Titel gewinnen. Ich glaube, dass diese dänische Sehnsucht nach einem Titel weitergehen wird. Ich habe noch mal geschaut, letzte Europameisterschaftstitel, musst du dir mal vorstellen, mit dem Kader, den die aktuell haben, ist von 2012.
Ja.
Es ist 14 Jahre her. Das ist schon irgendwie ganz verrückt. Und ich weiß nicht, also ich kann es mir schon gut vorstellen, dass sie es hinkriegen, aber wer weiß das schon. Vielleicht ist es dieses, ja, wir wollen es unbedingt schaffen, vielleicht ja, kriegen sie es doch nicht so ganz hin. Aber es ist auf jeden Fall extrem spannend. Ich glaube, jetzt gerade auch mit dieser Todeshauptrundengruppe, ich glaube, es ist für die Top-Teams dann nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung. Da haben wirklich die Schweden einen vermeintlich leichteren Weg und können sich vielleicht ein bisschen mehr schonen als jetzt die anderen Teams, die da wirklich schon sich einen Abnutzungskampf liefern werden ab der Hauptrunde.
Absolut. Definitiv. Sehe ich ähnlich. Aber ich sehe, Dänemark holt den Titel, Deutschland wird Zweiter, Schweden Dritter.
Ja, und dann schauen wir mal, wie es werden wird. Wenn ihr natürlich und eure Tipps habt, dürft ihr uns natürlich gerne mitteilen. Gerne natürlich aber auch unser Tippspiel teilnehmen. Bei Kicktipp findet ihr uns mit Anwurf. Dort werden wir nochmal entsprechend den Link in die Shownotes setzen. Da könnt ihr auch gerne mit dran teilnehmen und mit uns tippen. Und dann schauen wir mal, wer am Ende dabei sein wird. Wir werden es auf jeden Fall hören. Natürlich gerade auch, wenn die deutsche Mannschaft natürlich spielt, da werden wir natürlich den Fokus drauf legen, dass wir dann möglichst schnell danach aufnehmen möglichst Vollgas geben, dass wir dann auch immer euch die aktuellsten Updates liefern, die aktuellsten Analysen zu den Spielen und dann gucken wir mal drauf, was es werden wird. Eins ist, glaube ich, sicher, Robin, das werden wieder absolute Festwochen werden.
Gehe ich komplett mit dir. Ich habe übelst Bock, das werden richtige Festwochen. Ich freue mich mega auf Donnerstag, wenn es endlich losgeht und einfach von der Arbeit nach Hause kommen, Handball, Handball, Handball. Das ist einfach, ich liebe den Januar. Es ist einfach nur geil. Super beschissenes Wetter, aber bringt das hier wenigstens irgendwie so ein bisschen Spaß und ich hab Bock, das werden so fetzige Spiele und diese Hauptrundengruppe, die wird ekelhaft.
Ja, das wird der absolute Wahnsinn werden. Also wir freuen uns alle drauf. Es ist einfach schon, der Januar gehört einfach wirklich fest zum Handballspektakel. Das wird immer wieder toll werden. Und wie gesagt, wir werden euch wieder natürlich begleiten. Wir werden euch mitnehmen, Analysen machen, natürlich draufschauen. was Sache ist. Und dann hören wir uns dann am Freitag wahrscheinlich schon wieder hier, dann wenn wir die Deutschen mal schauen, wie sie schlagen im ersten EM-Spiel. Mal gucken, wie das laufen wird gegen die Österreicher, gegen die Anti-Handballer. Und deswegen folgt uns bis dahin unseren Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, findet ihr uns mit dem Handle Anwurf jeweils. Schreibt uns gerne, lasst uns gerne eure Meinungen wissen. Wie gesagt, nehmt am Tippspiel dann teil und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport1.